Ich lese auch mal den Text. Paulus, Apostel, Christi Jesu nach dem Befehl Gottes, unseres Retters, und Christi Jesu, unserer Hoffnung. Timotheus, meinem echten Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater, und von Christus Jesus, unserem Herrn. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteilen solltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Der letzte Vers ist das Ziel, mit dem Paulus den Timotheus dort zurückgelassen hat, aber da werde ich erst zum Schluss noch mal genauer drauf eingehen. Paulus, Apostel Christi Jesu. Ich habe diese Predigt mit einem Slogan überschrieben: Halte fest an der gesunden Lehre. Halte fest an der gesunden Lehre. Paulus, Apostel. Was ist ein Apostel? Ja, eigentlich wirst du dich jetzt vielleicht fragen, ja, weiß ich doch. Vielleicht weißt du es auch nicht, ich sage es jetzt trotzdem, auch wenn du das jetzt möglicherweise weißt. Apostel heißt im Grunde genommen ein Bote oder Gesandter. Im Johannes 13, 16, 16 wird erwähnt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Deswegen, Paulus ist ein Gesandter. Aber es gibt noch jemanden, der über ihm steht, nämlich der ihn sendet, der ihm den Auftrag gibt: Du hast jetzt das, was ich möchte, einfach auszuführen. Und genau das macht Paulus. Paulus, er lässt sich von Jesus Christus senden. Was eben auch zum Ausdruck kommt, eben in dem Nachsatz: Paulus, Apostel Christi Jesu. Christus ist in dem Fall der Sendende. Interessant ist es gibt verschiedene Art und Weisen von Apostel. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst war, das ist mir auch erst beim Vorbereiten dieser Predigt so deutlich geworden, aber allein dieses Wort Gesandter drückt ja damit schon aus, dass es unterschiedliche Art und Weisen gibt, unter denen jemand auch gesendet werden kann oder gesendet wird. Und Paulus, also wie gesagt, er war ein Gesandter, und interessant ist es, ich möchte jetzt noch ganz kurz auf diese 12 Apostel eingehen. Da heißt es, also den Satz fand ich einfach gut: Jeder Apostel des Neuen Testaments ist ein Jünger, doch nicht jeder Jünger ist ein Apostel. Jeder Apostel des Neuen Testaments ist ein Jünger, doch nicht jeder Jünger ist ein Apostel. Fand ich total klasse, ja, weil es einfach den Nagel auf den Kopf trifft. Jeder, der, sag ich jetzt mal, zu diesen 12 Aposteln gehörte, musste ein Jünger sein. Ging gar nicht anders. Doch nicht jeder Jünger, jeder Nachfolger Jesu ist auch gleichzeitig ein Apostel. Apostel waren in der Regel auch Augenzeugen. Also die Apostel, die ja dann auch im Neuen Testament als Apostel beschrieben werden, waren in der Regel Augenzeugen. Und das sagt zum Beispiel Paulus in 1. Korinther 15, Vers 8: Zuletzt aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Er betrachtet sich selbst eigentlich, ja, wie er hier sagt, als unzeitige Geburt, gar nicht würdig. Und trotzdem betont er, ja, dieser lebendige Jesus, der aus den Toten auferstanden ist, ist auch ihm begegnet. Und vorher schreibt er, dass Jesus gleichzeitig 500 Jüngern oder Menschen gleichzeitig begegnet ist und dann 70 und dann eben auch ihm, der eigentlich aus seiner Sicht gar nicht würdig war, nachdem er Jesus so verfolgt hat, ja auch ihm überhaupt zu begegnen. Apostel könnte zum Beispiel, wird bezeichnet einfach als Untergebener des Herrn. Einfach so ein Schlagwort. Dann ist, zum Beispiel werden auch diese, die abgesandt wurden von Paulus, um zum Beispiel Gaben an eine Gemeinde zu überbringen, wurden zum Beispiel auch als Apostel bezeichnet. Dann zum Beispiel wurden Missionare in der Apostelgeschichte 14 folgende auch als Apostel bezeichnet. Apostelgeschichte 14, als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen und sprachen: Männer, warum tut ihr dies? Paulus und Barnabas waren Missionare. Die waren auch als Missionare ausgesandt, aber hier werden sie als Apostel bezeichnet. Dann natürlich selbstverständlich diese 12 Jünger, die Jesus auch berufen hat und die dann auch als Apostel unterwegs waren. Jesus selbst wird zum Beispiel im Hebräer 3, Vers 1 als Apostel und Hohepriester genannt. Und es gibt auch sogenannte falsche Apostel, Pseudo-Apostel oder auch Lügen-Apostel. Und zwar wird da in Offenbarung 2, Vers 2 darüber berichtet. Da geht es um die Gemeinde von Ephesus, was auch sehr interessant ist, dass das genau diese Gemeinde auch ist. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden oder entlarvt und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Und dann heißt es, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Fand ich sehr interessant. Ich werde jetzt da auch noch danach ein klein wenig gezielter drauf eingehen. Dass diese Gemeinde, diese, sag ich jetzt mal, Lügenprediger, diese Apostel, die sich Apostel nennen, aber in Wirklichkeit gar keine Apostel waren, und dass die Gemeinde, die wie man so schön sagt, entlarvt hat und dann auch dargestellt und sagt, Leute, das, was ihr da sagt, ist falsch, geht auch auf die Tätigkeit von Timotheus zurück. Es geht ja dann weiter, dass Paulus Timotheus zurückgelassen hat in Ephesus. Und Timotheus hat da, denke ich, einen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass diese Gemeinde diese Unterscheidung machen konnte. Aber da gehe ich nachher noch ein klein wenig mehr drauf ein. Interessant ist es auch, dass im Paulus dann weitergeht. Und was ich sehr interessant fand, ist, ein Gesandter, das habe ich am Anfang schon kurz erwähnt, ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Paulus, er ist ein Gesandter. Und wer hat ihn gesandt? Jesus. Paulus, Apostel Christi Jesu. Und was ich in dem Zusammenhang sehr interessant fand, das ist mir noch nie so bewusst geworden, da heißt es, nach Befehl Gottes. Da heißt es nicht nach dem Befehl Jesu Christi. Nein, Gott hat den Befehl gegeben, dass Paulus als Apostel, als Gesandter Jesu Christi losmarschiert, um das Evangelium den Heiden zu bringen. Und dann geht es weiter nach Befehl Gottes, unseres Retters. Da steht auch nicht, nach Befehl Gottes, unseres Retters Jesus Christus. Das wird dann an anderer Stelle, wird es dann auch noch mal so erwähnt. Aber ich fand es sehr interessant, dass er sagt, nach Befehl Gottes, unseres Retters. Also es heißt für mich, oder kann man, also ich denke, dass ihr das ähnlich seht, ist in dem Fall dann Gott unser Retter? Im übertragenen Sinn natürlich schon. Er hat Jesus gesandt auf die Erde. Und er hat im Grunde genommen durch das, dass Jesus als Sohn Gottes für uns gestorben ist, ist natürlich gleichbedeutend auch Gott Retter. Aber ich fand es interessant und auch, ja, für mich sehr eindrücklich, dass es hier nochmal extra so betont wird. Und dann wird auf Jesus Christus nochmal Bezug genommen und Christi Jesu unsere Hoffnung. Weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Stelle aus Kolosser 1, Vers 27, wo es heißt, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und dann, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus wohnt in uns. Und genau das ist die Hoffnung, die wir haben können, dass wir dann irgendwann auch diese Herrlichkeit bei Gott erleben und erfahren werden. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und da wird er, ich denke, dass da Paulus hier einen Bezug drauf nimmt, ja, und Christus unsere Hoffnung. Ja, er ist derjenige, der Garant dafür, dass wir überhaupt hoffen dürfen, in die Ewigkeit zu gehen. Dann geht er noch ganz kurz drauf ein, ja, dass eben Timotheus, er Timotheus quasi sein echtes Kind ist, also sprich durch Paulus eben zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und Timotheus heißt vom Name her Ehre Gott. Und ich denke, wenn man das Leben von Timotheus so ein klein wenig anschaut, dann können wir auch feststellen, er hat durch sein Leben Gott geehrt. Er hat ja einfach durch sein ganzes Verhalten die Ehre Gott gegeben. Ja, und was auch sehr interessant und bemerkenswert ist, ist, dass Timotheus im Apostelgeschichte 16, Vers 2 steht es, er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Daher wissen wir jetzt auch, für den, der es jetzt nicht wusste, ich hatte das jetzt beim Vorbereiten auch nicht so ganz auf dem Schirm, Timotheus kommt aus Lystra. Und wenn jemand sich ein klein wenig so erinnert an die Apostelgeschichte, was war in Lystra? Paulus wurde dort von den Leuten dort in Lystra gesteinigt. Und als sie gedacht haben, der ist jetzt tot, dann haben sie ihn einfach vor die Stadt und haben ihn einfach dort liegen lassen und verletzt und so weiter. Und die Jünger, die standen, also die mit ihm zusammen waren, die standen um ihn rum. Ich vermute, das steht jetzt so deutlich da, dass sie für ihn gebetet haben und plötzlich steht er auf und läuft in die Stadt rein, ist noch 2 Tage dort geblieben und ist dann weitergezogen. Und in dieser Zeit, möchte ich mal behaupten, hat sich auch dieser Timotheus bekehrt und hat einfach den Glauben, den er da begonnen hat, hat er einfach auch umgesetzt. Er hat das gelebt, was er dort durch ja, den Glauben an Jesus eben erfahren hat. Und das finde ich einfach so genial, dass er wirklich bestrebt war, auch Jesus konsequent nachzufolgen und dadurch ein gutes Zeugnis dort in Lystra von all den anderen Brüdern eben hatte. Ich finde es einfach großartig. Und das zeigt uns einfach und das macht uns dann einfach auch noch mehr Mut, zu sehen, okay, mit welcher Einstellung dieser Timotheus einfach auch gelebt hat, dass er sein Leben darauf gerichtet hat, Gott die Ehre zu geben, was wir auch an unterschiedlichen Stellen dann auch, wenn man den Timotheusbrief liest und sieht, was Paulus über ihn schreibt, erkennen kann. Und dann schreibt einfach Paulus weiter, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ich finde es schon bemerkenswert, wie Paulus da jetzt einfach vorgeht. Gnade ist passiv. Gnade heißt ja übersetzt Geschenk. Das heißt, ich bekomme ein Geschenk. Und ein Geschenk kann unterschiedlich sein. Einmal der rettende Glaube, also dass ich an Christus glaube und errettet werde. Und die Errettung selbst ist ein Geschenk, definitiv. Oder wenn ich einfach zu Christus bete, um Bewahrung. Ja, man fährt eine längere Strecke, das passiert in letzter Zeit bei mir immer wieder oder öfters. Dann bete ich auch dafür, dass Gott mich bewahrt. Dass ich dort, wo ich hinfahre, heil ankomme. Und ich kann euch eine ganze Menge Situationen erzählen, wo ich irgendwo in Deutschland unterwegs war und einfach im Nachhinein sagen kann, wow, da hat einfach Gott mich bewahrt. Und das, auch das ist ein Geschenk. Es ist eine Gnade, von A in A loszufahren und am Ende an B, an dem Zielort anzukommen. Und so könnte man jetzt die Liste weiterführen. In eine ganze Menge Punkte auflisten, wo wir in unserem Leben Gnade erfahren haben oder erleben und erfahren können. Interessant ist, finde ich, also interessant fand ich, Barmherzigkeit ist im Gegensatz zu Gnade aktiv. Barmherzigkeit, da tritt jemand in Aktion und in dem Fall unter Umständen vergibt mir. Manches Mal ist es sogar so, dass zwei in Aktion treten. Ohne Barmherzigkeit gibt es auch keine Gnade. Wenn Gott nicht sich über mich erbarmt, dann kann ich die Gnade der Errettung auch gar nicht erleben. Dann kann ich auch die Gnade, bewahrt zu bleiben, nicht erleben. Das Beispiel Erbarmen zum Beispiel, also Barmherzigkeit kommt ja auch aus dem Wort Erbarmen. Jemand erbarmt sich über mich. Ist zum Beispiel, das ist allen oder den meisten bekannt, der barmherzige Samariter. Da hat Klaus Hillebrand vor einigen Monaten, oder ich weiß gar nicht, wie lange das ist schon her, auch mal eine Predigt darüber gehalten, die für mich auch sehr eindrücklich war. Erbarmen hat auch was mit Mitleid zu tun. Ich sehe denjenigen in seinem Elend oder in dem, wie er sich befindet, in dem Zustand, in dem er sich befindet, und habe Mitleid mit ihm. Und wenn jemand barmherzig ist, dann denkt er nicht zuerst an sich selbst, sondern an den anderen. Und auch hier könnte man die Liste, also eine ganze Weile, also eine ganze Latte dranhängen und weitermachen. Und er sagt hier eben Gnade und Barmherzigkeit und dann geht es weiter und Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus. Und da wird auch die Herkunft beschrieben, wo es herkommt. Der Friede, also Gnade, Barmherzigkeit und Friede, ja, kann im Grunde genommen nur in wahrer und echter Weise Gott, der Vater und Jesus Christus schenken. Friede. Also Gnade und Barmherzigkeit ist auch die Voraussetzung für Friede. Und wie entsteht Friede? Man geht aufeinander zu. Es sind zwei Parteien und man trifft sich in der Mitte. Jeder stellt seine Befindlichkeiten hinten an. Man vergibt einander. Wenn es natürlich um Gott geht, muss Gott uns natürlich nicht um Vergebung bitten, weil er ja heilig ist und also ohne Sünde. Das sind wir gefordert, auch in Aktion zu treten und ihn erstens mal auch um Vergebung zu bitten. Und dann, jeder ist bereit, Abstriche zu machen, beziehungsweise eben Opfer zu bringen. Wir als Menschen, wo müssen wir, wenn es um Frieden geht, Opfer bringen? Indem ich einfach meinen Stolz aufgebe. Indem ich über meinen Stolz hinweg schaue und mich demütige. Und Gott, was muss er für Opfer bringen? Ja, er hat Christus als Opfer gebracht. Christus ist ans Kreuz von Golgatha gegangen und hat das Einzigste, was überhaupt möglich war, gemacht, nämlich für unsere Schuld bezahlt. Aber zuerst muss ich meinen Stolz überwinden. Zuerst muss ich einfach hergehen und muss meine Schuld ihm bekennen. Und dann tritt das Opfer, das Jesus gebracht hat, kommt es zum Vorschein und ich bekomme die Erlösung. Was ist Friede? Friede ist, wenn man in einer Harmonie miteinander lebt. Und wenn die Wunden bzw. Verletzungen, wenn die geheilt sind und nur noch die Narben in Form von Erinnerungen da sind, dann kann sogar eine Freundschaft entstehen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, das Friedenskind. Ich habe das vor vielen Jahren, habe ich den Film mal gesehen. Da ist ein Missionars-Ehepaar in irgendeinem, ich weiß es nicht genau, Indianerstamm oder in irgendeinen Dschungel gegangen. Und da waren zwei Stämme, die also wirklich so bis aufs Blut verfeindet waren. Und da ging das, also dort in solchen Stämmen ist es ja oft auch mit Blut, also wie sagt man, Blutschuld, Blutrache. Ja, dass man einfach, wenn jemand aus dem, und das kann auch wirklich so sein, dass derjenige das gar nicht absichtlich gemacht hat oder gar nicht wollte, aber aus irgendeinem Grund ein Unglück passiert ist und jemand war schuld an dem Tod eines Stammesangehörigen von einem anderen Stamm, dann war es einfach, dann haben die gesagt, ja, da muss einer von dem anderen Stamm auch sterben. Und so geht es dann immer weiter und immer weiter. Und es endet im Grund Nummer nie. Und dann, und diese Missionare, die hatten auch irgendwie das Bedürfnis gehabt, diesen Stämmen Jesus weiterzubringen. Auch dieses Erlösungswerk, was Jesus vollbracht hat, denen deutlich zu machen, wie das funktioniert. Und die hatten keinen Ansatz gefunden, wie die das einfach denen plausibel machen konnten, dass Jesus für die Schuld von uns Menschen gestorben ist. Und dann kam irgendjemand aus diesen Stämmen, ich weiß nicht, welcher Stamm das jetzt mehr genau war, die wollten dann auch irgendwie Frieden stiften und schaffen. Und da gab es dort in der Gegend eine Sitte, dass ein neugeborenes oder frisch geborenes Kind dem anderen Stamm übergeben wird. Und solange dieses Kind lebt, wird Frieden herrschen. Sehr interessant. Und da war dann auch für dieses Missionar, die haben dann gesagt, ja genau, wie ihr dieses Friedenskind quasi übergebt, genauso ist Jesus derjenige, der Frieden stiftet. Der Frieden einmal zwischen uns Menschen und Gott macht und zum anderen Frieden untereinander gibt. Ja, also ich hatte auch schon mal eine Situation im damals als Auszubildender. Ich glaube, das habe ich irgendwann schon mal erzählt. Da hat, ich weiß nicht, was ich da genau gemacht habe. Auf jeden Fall haben sich plötzlich der Küchenchef und der zweite Küchenchef wegen mir in die Haare gekriegt. Die haben sich richtig gestritten, aber richtig. Und ich denke mir, meine Güte, was eigentlich, ich habe mich dann hinterher total schlecht gefühlt, weil ich ja wusste von der Bibel her, ich sollte eigentlich eher ein Friedensstifter sein. Und ich habe jetzt durch mein Verhalten dafür gesorgt, dass diese zwei sich aber richtig gezankt haben. Und also mir ging es dann richtig schlecht damit. Ich habe dann auch Jesus um Vergebung gebeten und habe einfach auch gebeten, dass er mir eine Möglichkeit gibt, es irgendwie wieder gerade zu rücken. Und ich bin dann am nächsten Tag zu dem zweiten Küchenchef gegangen und habe gesagt, Herr Ninow, es tut mir einfach leid, dass das gestern gewesen ist. Das wollte ich gar nicht. Bitte verzeihen Sie mir, dass ich jetzt da durch mein Verhalten Unfrieden verbreitet habe, obwohl es eigentlich ich, und das habe ich ihm auch so gesagt, als Christ eher ein Friedensstifter sein sollte. Und er hat mir dann eine Antwort gegeben, mit der ich gar nicht gerechnet hatte. Und er hat gesagt, ach, weißt du was, Martin? Ja, da kam dann gestern mein Blutdruck wieder mal in Wallung. Und ja, und so sind dann die Adern wieder mal durchgeputzt worden. Also war nicht so schlimm. Ne? Also ich war dann hinterher erleichtert, aber ich fand es interessant, die Antwort, die er so einfach gegeben hat. Ja. Ja. Was ich dann auch sehr interessant fand, ist gerade jetzt hier in dem Abschnitt, Friede von Gott, dem Vater. Und dann heißt es noch weiter, und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ich fand es gut, dass er da sagt, von Gott, dem Vater. Da wird hier Gott als Vater bezeichnet und Jesus dann als unser Herr. Was zeichnet einen Vater aus? Also ich möchte jetzt einfach mal so sagen, Erzeuger im Fall von Gott, er ist unser Schöpfer. Was ist er noch? Er ist unser Versorger. Gott, er ist unser Beschützer. Gott ist unser Unterstützer. Er unterstützt uns dort, wo wir Unterstützung nötig haben. Und er ist unser Gönner. Ich möchte jetzt einfach mal so ausdrücken, er gibt uns mehr, als wir eigentlich brauchen. Und warum tut er das? Ich bekomme es, weil er mich lieb hat. Ich bekomme all das, weil er mich lieb hat. Da kommt die Liebe so richtig zum Ausdruck. Ja? Und dann von Jesus Christus, unserem Herrn. Und da heißt es, was bedeutet Herr? Das heißt, wenn er mein Herr ist, im Grunde genommen bin ich Sklave. Oder Bediensteter, oder wie man das jetzt auch ausdrücken kann. Man könnte auch sagen Leibeigener. Ich bin sein Untergebener. Ich bin ein Befehlsempfänger. Das heißt, ich empfange Befehle und führe diese aus. Und ich bekomme das, was zum Leben notwendig ist. Und er ist der Gebende, aber er gibt mir auch aus Liebe. Und dann merken wir auch, Jesus, er ist jetzt kein Herrscher in dem Sinn, wie wir ihn kennen, wie wir jetzt sagen wir Herrschaft kennen. Wenn wir so in unsere Gesellschaft hineinschauen, die Herrscher, die auf dieser Welt herrschen, sind Menschen, die einfach die Leute ausbluten bis zum Gehtnichtmehr, die das Letzte aus denen herausholen und wenn sie nichts mehr bringen, dann werden sie einfach weggeworfen. Dann sind sie wertlos. Dann können sie im Grunde immer auch sterben. Und genau das ist ja auch das, was diese ganzen Eliten als Agenda auf ihrem Ding stehen haben. Die Leute ausnutzen, ausbluten und dann, wenn sie im Grunde immer wenn sie nutzlose Fresser sind, so ist ja deren Begriff, nicht meiner, dann werden sie einfach gekillt, wenn man so sagen will. Ist ganz übel. Aber so ist ja Jesus nicht. Er möchte, dass wir, und das ist auch, soll unsere innere Haltung sein, aus Liebe ihm gegenüber ihn als Herrn anerkennen. Dass wir aus Liebe das tun, was er von uns verlangt. Dass wir aus Liebe einfach die Befehle, die er uns gibt, ausführen. Und er gibt uns auch das, was wir dazu brauchen, was wir brauchen, um unseren Dienst auch zu tun. Und wenn wir Gaben benötigen, die wir für unseren Dienst einfach nötig brauchen, dann gibt er uns die Gaben. Wenn jetzt ich in eine Aufgabe hineingestellt werde, wie es jetzt zum Beispiel auch Timotheus war, dann gibt uns Gott die Gaben, die wir für diese Aufgabe auch benötigen. Oder Jesus die Gaben, die wir benötigen. Paulus ließ Timotheus zurück, geht es dann im Vers 3 weiter. Paulus hätte die Unterstützung von Timotheus mit Sicherheit auch gerne gehabt, nachdem er weitergezogen ist. Und dennoch ließ er Paulus eben den Timotheus zurück. Dennoch ließ er ihn zurück. Dann, was ich auch sehr bemerkenswert fand, war, Paulus vertraute Timotheus, dass er in seinem Auftrag und in seinem Sinne handelt. Dass er genau das tut, was Paulus auch wirklich wollte und was Paulus tun würde. Und da sieht man, dass Timotheus ein Mensch war, der ja schon eine gewisse geistliche Reife auch mitgebracht hat. Sonst hätte Paulus den mit Sicherheit nicht dort zurückgelassen, um die Gemeinde zurechtzubringen, wie es auch hier heißt, dass er, damit er einigen Weisungen erteilen sollte. Der sollte denen eine klare Ansage machen, was sie zu tun haben. Ja? Und Timotheus hat es dann auch getan, wie ich jetzt vorhin schon vorgelesen habe. Die waren dann auch später imstande, zu unterscheiden, was gut und falsch ist und Lügner zu entlarven. Die Frage, die wir uns dann stellen müssen, bin ich bereit, für Christus einmal in der Gemeinde oder an anderen Stellen mich von ihm gebrauchen zu lassen? Bin ich bereit, die Aufgaben, die er mir zugedacht hat, zu übernehmen und auszuführen, auch wenn sie für mich sehr herausfordernd sind? Bin ich dazu bereit? Und ich kann euch ehrlich sagen, als Gott mir klar gemacht hat, dass ich hier nach Brandenburg gehen soll, ich war mir nicht sicher, ob ich in der Lage bin, auch das in rechter Weise zu tun. Es war für mich eine Herausforderung. Aber Gott gibt dann auch die Gaben und die Fähigkeiten dazu, auch die Aufgabe auszuführen. Und die hat er auch dem Timotheus gegeben. Die Gaben und die Fähigkeiten, das zu tun, wozu er dort gelassen wurde. Und was bat Paulus den Timotheus? Paulus bat den Timotheus, in Ephesus zu bleiben und an einigen Geschwistern einfach Anweisungen zu erteilen, was sie zu tun haben. So. Und dann, was ich sehr, sehr bemerkenswert fand, dass sie erstens mal nichts anderes lehren sollen. So, die Frage ist natürlich, was anderes lehren. Und ich denke, da kommt wieder das, was im 1. Timotheus 1,10 steht, wo wir dann bei der nächsten Predigt dazu kommen. Und heißt es, und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht, da geht es um diese gesunde Lehre, die Paulus dort verkündigt hat. Und erst der Timotheus sollte einfach diese Geschwister dort dran erinnern, an diese gesunde Lehre. Das heißt, der Timotheus war auch in dieser Zeit schon sehr gefestigt. Der hat diese gesunde Lehre auf dem Schirm gehabt und war ihm sehr, und Gott hat Paulus hat Timotheus einfach beauftragt, auch da den Geschwistern dort eine klare Ansage zu machen, dass sie an dieser gesunden Lehre festhalten sollen, dass sie keine Fabeln. In 1. Timotheus 4,7 steht Altweiberfabeln. In Titus 1, Vers 14 wird davon berichtet, ich glaube, dass das den noch besser auf den Punkt bringt, und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten und dann, die sich von der Wahrheit abwenden. Fabeln sind einfach Erzählungen, die im Grunde genommen nicht wahr sind oder ja, nebulös. Vielleicht habe ich das jetzt auch falsch verstanden, aber also das ist irgendwas, was sehr undurchsichtig ist, eine Fabel. Ja? Und im Grunde genommen heißt es da, die sich von der Wahrheit abwenden. Sprich, Dinge, wir sollen an der Wahrheit bleiben. Und dazu ist der Timotheus beauftragt worden, diese Geschwister dort daran zu erinnern, dass sie nicht irgendwelchen doofen Fabeln hinterherrennen, die der Wahrheit nicht entsprechen, sondern sich auf die Wahrheit stützen. Dann haben die sich über Geschlechtsregister Gedanken gemacht und darüber philosophiert. Und was natürlich daraus folgt, wenn man sich dann darüber und sagt, nee, das ist nicht so, nein, das ist so und nein, das ist wieder ganz anders. So. Und interessant ist es einfach, und das habe ich auch im Lauf der Jahre, seitdem ich jetzt an Jesus glaube, festgestellt. Man stürzt sich da übereinander, man fällt da übereinander her, weil jeder meint, er hat recht. Und man streitet, man zankt, man redet sich die Köpfe heiß. So, und was passiert in der Zwischenzeit? In der Zwischenzeit, wo sich die Gläubigen alle, sag ich jetzt mal, wo die sich schön streiten und mit sich selber beschäftigt sind, gibt es einen, der freut sich diebisch drüber. Und das ist der Teufel. Weil der ganz weiß, die sind jetzt so beschäftigt. Das heißt, sie können sich nicht darum kümmern, dass Menschen, die draußen verloren gehen, mit dem Evangelium konfrontiert werden. Und da sollte einfach Timotheus sagen, Leute, was macht ihr da? Das sind solche nebensächlichen Dinge. Und lasst uns doch einfach unseren Fokus auf das richten, wozu Gott uns in diese Welt gestellt hat, wozu wir gläubig geworden sind, nämlich Christus zu verkündigen, Christus zu bekennen, Menschen zum Glauben an ihn zu führen. Und dann einfach, ja, dadurch wird dann auch dieser Verwalterdienst, den jeder Christ hat, der eine mehr, der andere weniger, einfach vernachlässigt. Und zu diesem Verwalterdienst brauche ich Glauben. Und das wird auch hier sehr, sehr deutlich erwähnt. Wenn ich Christus und sein Wort verwalte, ja, dann muss ich daran glauben, dass das, wozu dieses Wort notwendig ist, dass Gott auch das dazu aus, ja, sag mal, dass Gott das tut, wozu das Wort eben, wozu er das Wort gegeben hat. Und dann noch ganz kurz das Ziel dieser Zurechtweisung ist, und das sind drei Punkte, Liebe aus reinem Herzen. Was bedeutet ein reines Herz? Reines Herz bedeutet sauber, mit Persil gewaschen. Könnte man vielleicht sagen, nein, natürlich nicht. Ein reines Herz durch Christus, durch das Blut, das er dort am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Ein reines Herz durch Christus. Echt, dass ich echt bin. Nicht irgendwelche Sachen vortäuscht, die gar nicht da sind. Ehrlich. Und dann ohne falsche Hintergedanken. Ein reines Herz hat keine falschen Hintergedanken. Dann Liebe aus gutem Gewissen. Was ist gut? Und da fand ich den interessant, einen Vers aus Matthäus 19, Vers 17. Da heißt es, er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist gut. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Was sagt der? Einer ist gut. Wer ist damit gemeint?
Der Vater.
Genau, Gott. Gott, der Vater ist damit gemeint. Einer ist gut. So. Und was heißt es im Kehrschluss? Wenn Gott gut ist, dann ist auch das, was er mir in seinem Wort sagt, gut. Ein Gewissen, das am Wort Gottes geschärft ist, ist ein gutes, ein reines Gewissen. Ein gutes Gewissen, ja. Ein Gewissen, was am Wort Gottes geschärft ist. Das Wort Gottes ist die Grundlage. Und wenn unser Gewissen am Wort Gottes geschärft ist, dann werden wir auch die guten Werke tun, die Gott von uns erwartet. Wie es im Epheser 2, Vers 10 heißt. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Der Maßstab des guten Gewissens ist das Wort Gottes. Diese heilige Schrift, wie man so schön sagt. Der Maßstab des guten Gewissens ist und bleibt das Wort Gottes. Und dann als dritter Punkt, Liebe mit ungeheucheltem Glauben. Jeder von uns neigt in gewisser Hinsicht dazu, zu heucheln, sage ich jetzt einfach mal. Was bedeutet eigentlich geheuchelter Glaube? Was bedeutet Heuchelei? Ein Heuchler handelt eigentlich gegen seine innere Überzeugung. Er weiß genau, was richtig wäre, macht aber genau das andere. Heucheln ist auch eine andere Form von Lügen. und im Grunde genommen belügt er sich selber. Heuchler oder Heuchelei versucht durch Vortäuschung falscher Tatsachen sich einen Vorteil zu verschaffen. Psalm 78, Vers 36 wird erwähnt, doch sie haben ihn betrogen. Doch sie haben betrogen ihn mit ihrem Mund und mit ihrer Zunge belogen sie ihn. Denn ihr Herz war nicht fest ihm gegenüber und sie blieben nicht treu an seinem Bund. Sehr schön ausgedrückt. Sie haben so geredet und anders gehandelt. Warum? Weil ihr Herz einfach ganz woanders war. Ihr Herz, wie sie heißt, denn ihr Herz war nicht fest ihm gegenüber und sie blieben nicht treu an seinem Bund. Ja, Herr, wir halten diesen Bund. Ja, klar machen wir das. Aber die Taten, die danach gefolgt sind, waren ganz, ganz andere. Ja, auch, genau. Ich begegne dem anderen freundlich, würde ihm aber am liebsten ein Messer in den Rücken rammen. So könnte man das auch bezeichnen. Meine eigene Schwägerin bzw. die Freundin von meinem Bruder, meinem ältesten Bruder, die hat so gehandelt. Die kam auf einem zu, nimmt einen Arm, Küsschen hier, Küsschen da. Ach, Martin. Und hintenrum, da tratscht sie und macht einem schlecht, lästert über einen richtig übel. Heuchlerisch. Ja, habe ich zu ihr gesagt, du kannst dir das sparen. Ich hasse das, ich mag das gar nicht. Ich möchte dann auch langsam zum Schluss kommen. Ein früherer Freund, ungläubig, der hat irgendwann meine Frau beim Tanzen kennengelernt und die ging beispielsweise zu dem Peter Wenz nach Stuttgart. Und irgendwie, die haben sich kennengelernt und dann sind die auch abends, nach diesem Tanzen, im Bett gelandet. Er war dann auch mit ihr einmal beim Wenz dort in Stuttgart. Und er hat mir das so gesagt gehabt, und als wir uns unterhalten haben, er hat genau gewusst gehabt, das, was die macht, ist falsch. Gut, wer ist ungläubig? Gut, er hat sich da jetzt weniger Gedanken drüber gemacht. Aber was mir da einfach deutlich wird, ist einfach, dass man auf der einen Seite weiß, was richtig und falsch ist und doch ganz anders handelt. Und ich denke, die Frage muss sich jeder von uns stellen, jeder Einzelne von uns. Ist mein Leben, ist mein Glaube, ist der ungeheuchelt? Oder spiele ich Dinge vor, die gar nicht der Fall sind, also die gar nicht zutreffen? Täusche ich anderen Geschwistern vor, ja, ich bin Christ und gläubig und in Wirklichkeit bin ich gar nicht gläubig. Und da gibt es mehr als genug. Es gibt auch Menschen, die beten salbungsvoll und erwecken den Eindruck, was für tolle Christen sie wären und in Wirklichkeit ist ihr Herz ganz weit von Gott entfernt. Und im Grunde ist dieses Verhalten ein sehr, sehr böses Verhalten, was Gott eben auch entehrt. Und du und ich, lass uns einfach dieses Wort eine Prüfung sein. Wenn du zu 100% sagen kannst, jawohl, das setze ich um in meinem Leben, dann ist es toll. Aber wenn da jetzt an irgendeiner Stelle einfach ein Punkt ist, wo du sagst, oh, das war jetzt nicht ganz so gut, ja, oder da bin ich gemeint, dann nimm einfach den 1. Johannes 1, Vers 9 zu Herzen und beug deine Knie vor dem lebendigen Gott, schütt ihm dein Herz aus und bitte ihn um Vergebung. Lasst uns diese drei letzten Punkte, die ich erwähnt habe, zu Herzen nehmen. Einmal Liebe aus reinem Herzen, Liebe aus gutem Gewissen und Liebe mit ungeheucheltem Glauben.